Sonst könnt ihr uns nachher am Tisch drüben einfach ansprechen. Gut, dann möchte ich einsteigen nochmals mit diesem Satz. Aufbruch braucht Vertrauen. Ein Schiff ist sicherer, wenn es im Hafen liegt, doch dafür werden Schiffe nicht gebaut. All die Aufbrüche, von denen ich jetzt euch erzählt habe, das braucht Vertrauen, einen Schritt zu wagen und unserem himmlischen Vater zu vertrauen. Und wenn wir irgendwo etwas wagen und es nicht Gott ist, der das vorbereitet hat, dann arbeiten wir umsonst. Und ich denke, jeder von euch kennt das, solche Momente in eurem Leben, wo einfach etwas zu einer Opsi kommt, wo ihr es überhaupt nicht erwartet habt, dass sich es irgendwie anders entwickelt. Im Privaten, Persönlichen, bei der Arbeit. Manche haben eine Arbeitsstelle verloren. Oder in der Familie geschieht irgendetwas, das euch sehr herausfordert, eure ganzen Pläne über den Haufen wirft. Oder vielleicht auch sonst Nöte, gesundheitlich oder was auch immer. Oder auch in der Gemeinde, wenn ihr an die letzten Monate zurückdenkt, gerade für die, die eine Gemeinde leiten, war es sehr herausfordernd. All die Änderungen, aber auch für euch als Besucher, ihr wusstet nie, ja, was gilt jetzt und was ist. Wieso muss das geschehen? Pastorenwechsel, habe ich gehört, steht dann vielleicht auch mal an in nächster Zeit. Muss das jetzt sein? Jetzt läuft doch alles gerade so wunderbar. Viele gute Dinge sind entstanden. Und jetzt wieder Wechsel. Denen, die immer gern etwas Neues haben, für die ist das kein Problem. Aber gerade die, die gern ein bisschen stetig unterwegs sind, für diese Riesenherausforderung. Wir kennen das. Wie schaffen wir es, vertraute Ufer zu verlassen? Wie schaffen wir das? Aufzubrechen. Und da möchte ich euch mitnehmen in die Apostelgeschichte. Ich glaube nämlich von den Aposteln in der Apostelgeschichte und den ersten Christen, da können wir einiges lernen und herausfinden, wie wir solche Aufbrüche schaffen, die zu unserem Leben gehören. Das ist ganz normal auch. Und so möchte ich euch ermutigen, mal die Apostelgeschichte aufzuschlagen. Apostelgeschichte 1 steige ich mal ein. Wenn ihr daran denkt, Jesus ist mit seinen Jüngern nach seinem Tod unterwegs gewesen, einige Tage, hat sich ihnen immer wieder gezeigt und hat sie ermutigt für nachher. Und dann irgendwann ist der Moment gekommen, wo er sich verabschiedet hat von seinen Jüngern. Wir sehen in der Apostelgeschichte, da waren so 120 Personen im Kreis dieser Jünger um Jesus. Und Apostelgeschichte 1, 4 könnt ihr mal schauen. Jesus ist dann, hat sich verabschiedet und hat ihnen ein Versprechen gemacht, dass sie jetzt warten sollten. Ich lese das vielleicht mal vor. Apostelgeschichte 1, 4. Bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagte er: Bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Also er hat das schon immer wieder angekündigt. Und nachher sagt er in Apostelgeschichte 1,8, aber wenn der Heilige Geist über euch kommt, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. In Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien und bis ans Ende der Erde. Also Jesus hat ihnen gesagt, wartet hier. Bis der Heilige Geist, bis die Verheißung wahr wird, dass Gott seinen Geist schenkt. Sie sollten einfach im Vertrauen warten. Einfach warten. Und dann geht Jesus zu seinem Vater. Und jetzt sind sie allein. Wie ist es da den Jüngern wohl gegangen? Er ist weg. Mit dem Jesus, den sie als König und Herr, als Freund hatten, der ist jetzt definitiv weg. Und da ist niemand mehr. Sie sind alleine. Wie ist es ihnen da wohl ergangen in dieser Zeit? Was taten die Jünger? Wenn wir weiterlesen, Apostelgeschichte 1, Vers 12, da heißt es nachher, als das geschah, befanden sich die Apostel auf dem Ölberg, etwa einen Kilometer vom, jetzt schauen, ob ich am richtigen Ort bin, jawohl, Raum, in dem sie sich sonst aufhielten. Dort waren all die Jünger, Petrus und so weiter. Sie alle kamen regelmäßig zum Gebet zusammen, Vers 14, gemeinsam mit Maria und der Mutter von Jesus, einige andere Frauen und den Brüdern. Also sie waren da einfach jetzt zusammen, miteinander, gemeinsam. Sie haben genau das gemacht, was Jesus gesagt hat. Bleibt einfach hier in Jerusalem und wartet. Sie sollten auf den Heiligen Geist warten. Da. Und jetzt? Wie kam es zum Aufbruch? Was geschah dann? Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Wir gehen ein Stück weiter in die Apostelgeschichte 2. Da wird die Pfingstgeschichte beschrieben. Und wenn wir da lesen, Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4, da wird das beschrieben, was dann geschah an Pfingsten. Da waren alle versammelt, also diese 120 Leute. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen, wie das Rauschen eines mächtigen Sturms erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Sie haben gewartet und dann plötzlich begann ein Rauschen und Stürmen, wie wir es die letzten Wochen erlebt haben, oder? Mindestens so, ums Haus herum und im Haus und irgendwie. Und dann hat jeder plötzlich den Heiligen Geist empfangen, von einem Moment auf den anderen. Wir sind Jünger von Jesus. Wenn du Jesus Christus vertraust, bist du ein Jünger von Jesus, bist du ein Nachfolger von Jesus. Und dann hast du den Heiligen Geist. Das hat Gott versprochen. Wer an mich glaubt, der empfängt den Heiligen Geist. Ich lebe in ihm, ich nehme Wohnung in ihm. Die Jünger, da soll Aufbruch geschehen. Jesus hat das so geplant. Wir haben den Vers gelesen in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt. Da ist Aufbruch drin, oder? Und Gott hat das so geplant und erstattet sie aus mit dem Heiligen Geist, der das möglich macht. Und plötzlich haben sie Gottes Stimme verstanden, was jetzt dran ist. Und sie haben das weitergegeben, was Gott ihnen ins Herz gegeben hat. Sie haben von Gottes Taten erzählt, oder? Da. Allen anderen Leuten da. Und ich denke für uns, wenn wir das ein bisschen im Kopf haben, merken wir, Jesus sagt manchmal, ja, jetzt wartet, aber Gott schenkt dir den Heiligen Geist. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir lernen, auf Gottes Wort, auf seine Stimme zu hören, auf den Heiligen Geist zu hören. Du hast den Heiligen Geist. Und wenn Gott in deinem Herzen dir den Eindruck gibt, du solltest vielleicht mal da klingeln beim Nachbarn oder vielleicht die Kassierin an der Kasse anlächeln oder was auch immer dir Gott aufs Herz gibt, dann tu es. Es ist nicht einfach nur so, ja, es ist ein Gedanke. Manchmal tun wir solche Dinge einfach als unsere Gedanke ab. Aber wenn es dein Gedanke ist, dann, ja, es ist ein dummer Gedanke, wie stehe ich dann da und so weiter. Und kommen solche Gedanken, oder? Aber wenn ich weiß, in mir lebt Gottes Geist, dann lerne doch, auf diesen Geist zu hören. Und wenn du den Eindruck hast, dass Gott dir da was aufs Herz legt, und sei es ein Geschenk, einen Nachbar vorbeizubringen, oder ich weiß nicht, was es ist, dann probier das mal einfach aus und tu es. Und ich glaube, ihr werdet überrascht sein, wie ihr beginnt, Gott zu erleben. Weil Gott wird dadurch euch Erlebnisse machen lassen, wie Monika vorher erzählt hat, mit der Frau, die da auf dem Bänkchen gesessen ist. Und euer Leben wird viel reicher. Und plötzlich merkt ihr, hey, mit Gott unterwegs zu sein, ist ja ganz spannend. Oder? Und das ist nicht kompliziert. Es muss nicht irgendetwas ganz Verrücktes sein. Die Christen da, die haben diesen Satz gewusst, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Aber dieser Satz ist noch nicht zu Ende. Jetzt hat sich mal der erste Teil erfüllt, dieses Versprechens, oder? Aber damit sind sie immer noch nicht aufgebrochen. Sie haben mal begonnen, da wo sie sind. Und damit sich Apostelgeschichte 1,8 erfüllt, musste noch mehr geschehen. Also in den folgenden Versen, Apostelgeschichte 2, Vers 43, sehen wir, was passiert ist dadurch. Da heißt es nämlich ab dem Vers 43 bis Vers 47, eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeit ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Das war die Folge dieses Aufbruchs, der da geschehen ist. Ist klar, wir leben in einer anderen Zeit. Es ist nicht erste Gemeinde, Gemeindegründung wie in Jerusalem. Und trotzdem bin ich überzeugt, wenn ich mich brauchen lasse, einfach auch um mein Leben, meinen Glauben mit anderen zu teilen, kann Gott einfach auch solche, ein bisschen anders als da zu Beginn, Aufbrüche schenken. Und der erste Teil, also Jerusalem, wurde hier wahr. Es wurden täglich Leute hinzugefügt. Es gibt in diesen Phasen, wo wir so Aufbrüche erleben, so verschiedene Momentums und Dinge, die passieren. Hier haben wir gesehen, jeder bekommt den Heiligen Geist. Wenn es hier heißt, alle haben das gehört, oder? Der zweite ist, Hirten und Lehrer bereiten die Gläubigen vor. Jetzt sind alle noch in Jerusalem zusammen, so alle gemeinsam. Und die Apostel, die sind da und unterstützen die Gläubigen und ermutigen und sprechen selbst viel auch in der Öffentlichkeit. Und ich denke, es gibt auch diese Zeit beim Aufbruch, wo uns Menschen ermutigen, Schritte zu gehen. Und lassen wir uns einfach auch ermutigen. Ich kann in dieser Zeit lernen, schauen, wie es andere machen. In der Gemeindegründungszeit gibt es immer wieder so Pioniere, die vorangehen. Das braucht's. Und dann sind die Gemeindeglieder können schauen, wie dieser Pionier vorangeht. Aber es bleibt nicht immer Pionierzeit. Und in dieser Zeit, diese 3-7 Apostelgeschichte, sehen wir, wie die Apostel aktiv sind und vorangehen und die Gemeinde sie unterstützt im Gebet und die Gemeinschaft pflegt und alles. Und sie haben von diesen Vorbildern, von diesen Aposteln gelernt und haben gesehen, was sie machen, wie sie zu Jesus stehen und haben sich ermutigen lassen. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir selbst auch solche Vorbilder haben, die uns ermutigen, einfach im Glauben voranzugehen. Und jetzt kommt was ganz Spannendes. Wir gehen mal zur Apostelgeschichte 8. Von da aus bin ich eigentlich gegangen, vom Ganzen. Und wenn ihr jetzt das lest, da kommen schon so Fragezeichen. Ich lese euch das gleich mal vor. Apostelgeschichte 8, 1-3. Mit diesem Tag setzte eine große Welle der Verfolgung ein, von der die ganze Gemeinde Jerusalem erfasst wurde. Und außer den Aposteln flohen alle Gläubigen nach Judäa und Samarien. Einige gottesfürchtige Leute kamen und bestatteten Stephanus unter lautem Klagen. Saulus zog durch die ganze Stadt und versuchte, die Gemeinde mit allen Mitteln zu vernichten. Er ging von Haus zu Haus und zehrte die Männer und Frauen heraus und ließ sie ins Gefängnis werfen. Hallo? Es war doch gerade so toller Aufbruch in Jerusalem. So viele Leute kamen zum Glauben. 3000 an Pfingsten. Die Gemeinde, die ist gewachsen, explosionsartig. Und jetzt kommt Verfolgung. Sie werden ins Gefängnis geworfen. Widerstand. Was ist da los? Vielleicht erleben wir auch solche Dinge. Vielleicht ist Corona gerade sowas in unserer Zeit. Woher kommt das? Wie ist das möglich? Vielleicht erlebst du auch bei deinen Kindern plötzlich in der Schule oder in der Lehre schwierige Situationen oder im Beruf läuft irgendetwas schief. Und du fragst dich, was soll das? Gott, warum? Wozu soll das gut sein? Ich bin doch dein Kind und wer Gottes Kind ist, dem geht es doch gut. Ich habe doch den Vater, den himmlischen Vater, der sich um mich kümmert. Wie kann das sein, dass jetzt sowas kommt? Könnte es sein, dass Gott in deinem Leben Aufbruch schafft? Etwas ganz Neues machen will? So wie wir es selbst auch erlebt haben mit dem Wechsel zur MSD. Etwas ganz Neues. Saulus verfolgt die Christen. Hat vielleicht Gott Saulus benutzt, die Christen zu verfolgen? Du musst dir mal überlegen, jetzt kommt da einer rein und will da einige von euch verhaften. Kann das sein, dass Gott so etwas zulässt? Dass Gott das sogar benutzt? Ist vielleicht schräg in unseren Gedanken. Aber manchmal braucht Gott gerade solche Dinge, um sein Reich zu bauen, um es auszuweiten. Ich habe gelesen, als in China die Missionare abgezogen wurden, als der Kommunismus aufkam, da hat sich die Christenzahl in China ver-x-facht, als alle Missionare weg waren. Verfolgung. Ich bin überzeugt, ihr könnt auch weiterschauen in der Geschichte der Bibel. Paulus wurde in Philippi ins Gefängnis geworfen. Der Gefängnisaufseher kam zum Glauben und eine ganz starke Gemeinde in Philippi ist entstanden in dieser Zeit. In Ephesus gab es Riesenwiderstand. Sie wurden da vor den Auditorium geholt und sollten verurteilt werden, weil sie gegen die Götzenfiguren gehandelt hatten da oder haben gedacht, sie reden dagegen. Und dann hat ein Offizieller gesagt, hey, das ist nicht unsere Aufgabe, solche Dinge zu richten. Und die Christen hatten in Ephesus eine Freiheit nach dieser Verhandlung, wie sie vorher nicht hatten, das Evangelium weiterzugeben. Und, das sehen wir in der Bibel, aber es zeigt auch die Kirchengeschichte immer wieder. Kann es sein, dass Dinge, die in dein Leben treten, Gott veranlasst hat, damit du aufbrichst? Damit du das sichere Ufer verlässt, auf dem du dich so sicher fühlst? Schiffe sind nicht für den Hafen gemacht, sondern um das zu tun, wofür sie gebaut sind. Oder? Wir als Christen sind nicht für den Hafen gemacht. Nicht einfach, um immer ruhiger und stiller vor uns hin zu sein und für uns selbst zu sein, sondern um Menschen ein Zeugnis von Jesus abzulegen, in welcher Form auch immer. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Wir haben euch einige gezeigt. Welche Schritte sind für dich dran? Wenn vielleicht du etwas erlebst, wie vielleicht eine Kündigung und eine Neuorientierung, dann ist es gut, wenn du, wie ich vorher gesagt habe, Leute hast, die du ansprechen kannst. Sie haben Lehrer gehabt, von denen sie lehren konnten. Bei dir ist es vielleicht ein reifer Christ, den du Rücksprache nehmen kannst. Was ist wirklich dran? Hat Gott mit mir vielleicht etwas ganz anderes vor? Wohin führt mich Gott? Es gehen nicht alle in den Pastorendienst. Darum geht's nicht. Aber vielleicht kannst du an einer neuen Aufgabe ganz anders mit Gott unterwegs sein und anderes bewirken, was Gott möchte. Ja, bitte um Rat, Menschen, Gläubige, die du kennst, und betet gemeinsam. Die Christen haben das auch gemacht. Sie waren zusammen im Gebet und haben gebetet. Und das Schöne ist, wenn wir da den nächsten Vers lesen in Apostelgeschichte 8, Vers 4. Doch die Gläubigen, die aus Jerusalem geflohen waren, zogen umher und verkündeten die Botschaft von Jesus. Und ganz viele haben bereitwillig zugehört. Nicht die Apostel sind gegangen. Nicht die Hirten und Lehrer von Jerusalem sind gegangen nach Samaria. Nein, die Gläubigen, die vertrieben wurden, die Nichtgelehrten, die gerade erst zum Glauben gekommen sind, die sind gegangen und haben die guten Taten von Jesus Christus, von Gott, weitererzählt, da wo sie waren. Und Gott hatte Menschen vorbereitet in diesen Ländern, wo sie da hinkamen, Samaria und Judäa, da war es bereit. Und dann war die zweite Stufe erfüllt von Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und ich möchte noch mal kurz einfach zusammenfassen. Ihr habt den Heiligen Geist, jeder von euch. Gott lebt in dir. Höre auf ihn. Lass dich von ihm ansprechen. Und wenn du Leute hast, Vorbilder, dann ja, nimm die wahr, höre auf sie und lass dich ermutigen, einfach Schritte zu gehen auch, Jesus zu erleben, ganz praktisch. Und nicht du machst den Unterschied. Gott macht den Unterschied. Gott schafft den Aufbruch. Ich fühle mich in der MSD immer wieder sehr schwach eigentlich. Ich bin kein gelernter Informatiker. Ich habe das einfach Learning by Doing gemacht, immer wieder. Und auch da die ganze Homepage-Sache, die ich jetzt mache und mit den Leuten unterwegs bin da, habe ich auch nicht gelernt. Aber Gott hat irgendwie Humor. Er wollte mich da haben. Nicht, weil ich das so im Griff habe, sondern weil er schenkt, dass da etwas entstehen darf, zu seiner Ehre. Und das wünsche ich euch auch, dass ihr erleben dürft, wie etwas entstehen darf zu seiner Ehre. Auch hier vor Ort. Im ganz Einfachen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, danke vielmals, dass du lebst, in uns lebst und in unserem Leben auch Aufbruch schenkst. Auch wenn es manchmal für uns unverständlich ist, was du tust. Aber du hast einen guten Plan. Und ja, Aufbruch in unserem Leben darf gelingen, weil du einen guten Plan hast und wir dir vertrauen können und dürfen. Und das wünsche ich der Gemeinde hier vor Ort, dass sie einfach in dich Vertrauen fassen kann. Du bist in den Schwachen mächtig und kannst dich verherrlichen. Und das möchte ich hier auch dieser Gemeinde zusprechen. Es ist eine kleine Schar, aber du hast einen großen Schatz hier bereit und möchtest, dass sie ein Segen sein dürfen in ihrer Umgebung. In Jesu Namen. Amen.